Wir wollen jetzt gemeinsam den Predigttext für heute lesen. Er befindet sich im ersten Brief von Paulus an Timotheus, im zweiten Kapitel, die Verse 9 bis 15. Bis 14, Entschuldigung. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung.
Nun, wenn dieser Text und natürlich auch die Predigt jetzt daraufhin in irgendeiner bekannten Straße, also in der Öffentlichkeit gehalten würde, dann täte man, glaube ich, gut daran, der Prediger, wenn er irgendwie so ein Schutzschild vor sich hätte, weil faule Eier und Tomaten und das wäre ihm sicher. Und auch er braucht dann sicherlich ein dickes Fell, weil die Beschimpfungen der Frauenbewegungen und der feministischen Bewegung würden da nicht lange auf sich warten lassen. Ich denke, auch am nächsten Tag wäre in der Presse zu lesen oder in den Medien zu hören, was für ein Geisteskranker da denn sich auf der Straße gewagt hat, was zu sagen. Wisst ihr, das ist etwas, was leider in der Zeit, in der wir leben, jetzt so ist. Man hat jetzt gefälligst, das zu sagen und zu denken, was die aktuellen Regierungen der Welt vorgeben. Und wenn du anders denkst, und wenn du auch etwas anderes zu sagen hast, dann bist du rechtsradikal. Na, dann bist du ein Schädling. Dann bist du etwas Gefährliches für den Staat, in dem du lebst, aber auch weit über die Grenzen hinaus. Das ist wirklich die aktuelle Situation. Wenn du anders denkst und redest, als es der Staat vorgibt oder als es für die aktuellen Regierungen gut ist, dann bist du rechtsradikal. Nun, für das Protokoll und auch fürs Internet. Ich bin nicht rechtsradikal. Auch meine Vergangenheit, wenn man sie einmal durchleuchten sollte, wird das bestätigen. Ich gehöre zu einer Minderheit, die wirklich nicht rechtsradikal ist, sondern ganz im Gegenteil, die Härte von den wirklichen Nationalsozialisten erlebt hat. Und insofern soll bitte keiner auf die Idee kommen, ich wäre rechtsradikal. Ja? Und man muss auch immer schauen, was bedeutet denn rechts? Heute ist man, wie gesagt, einfach rechts, wenn man selbstständig denken möchte und wenn man auch nicht mit allem übereinstimmt, was uns hier heute als gut und recht präsentiert wird. Dann ist man rechts. Aber das ist völliger Schwachsinn. Denn ich verbinde rechts immer mit dem knallharten Nationalsozialismus. Und wie gesagt, damit habe ich natürlich nichts zu tun. Ich bin auch kein Frauenfeind, sondern ich bin mit meiner Frau fast 40 Jahre verheiratet. Könnt ihr sie mal fragen, ob ich ein Frauenfeind bin? Ich bin kein Frauenfeind und auch Gott ist kein Frauenfeind. Das muss ich einfach so weit ausholen, weil dieser Text wirklich es ja in sich hat, wenn man ihn nicht nüchtern als Gottes Wort betrachtet und vor allem dahingehend, dass es gut ist, was hier steht, weil Gott ist gut, er ist perfekt, er ist fehlerlos und irrtumsfrei. Aber es muss auch richtig verstanden werden und richtig angewandt werden. Und das ist ein großes Manko, dass gerade dort, wo auch Christen oder gerade wo Christen sagen, das habe ich doch schon 100-mal gehört oder 200-mal, das muss ich jetzt nicht noch das 201. Mal hören, gerade da ist es oft so, dass auch wiedergeborene Christen in Sünde fallen, dass sie Fehler machen, dass sie die Dinge falsch einordnen. Und es ist auch fatal zu sagen, okay, wenn wir uns die Welt anschauen und das, was aktuell passiert, dann müssen wir jetzt nur noch über die Endzeitapokalypse predigen und alles andere tritt in den Hintergrund. Das ist falsch, ihr Lieben. sondern es ist wichtig, wenn wir zum Beispiel Menschen vom Evangelium erzählen, dann wissen wir, dass das, was wir sagen, mit dem, was wir tun, übereinstimmen sollte, damit es glaubhaft ist. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn wir glaubhaft sein wollen, nicht nur glaubhaft sind, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, das heißt, wenn andere Menschen uns beobachten oder sehen, sondern in unseren engsten irdischen Beziehungen, in der Ehe und in der Familie, tun wir gut daran, wenn wir die Position einnehmen und sozusagen das Bild wiedergeben, wozu Gott uns bestimmt hat. Peter hat es schon einleitend gesagt. Wir sind auf der einen Seite grundverschieden. Männer und Frauen sind grundverschieden, wie sie verschiedener nicht sein können. Und doch gehören sie zusammen, beziehungsweise hat Gott sie auch dazu geschaffen, zusammen zu sein. Und wenn sie dort die Positionen einnehmen, die Gott ihnen in seiner Allwissenheit zugedacht hat, dann gibt es auch ein harmonisches Miteinander und niemand macht das Territorium sozusagen des anderen streitig. Und genau da ist auch wieder das Problem der Zeit, in der wir leben. Wir können immer sagen, das hat es schon immer gegeben. Nein, das ist ganz konkret in dieser aktuell lebenden Generation, wo es so brutal und brachial verwischt wird, diese Aufgabenbereiche von Mann und Frau, wie Gott sie angeordnet hat und wie es für den Menschen, für den Mann und für die Frau zum Segen sein soll. Da wird es brutal verwischt. Jeder ist gleich und du kannst tun und lassen, was du willst. Lebe exzessiv, Hauptsache tu es schnell und du weißt nicht, ob es morgen gibt. Das ist so ungefähr das Lebensmotto. Ja? Und Frauen sollen gefällig das tun, was Männer eigentlich tun sollten und umgekehrt. Und weil es nicht wirklich so geklappt hat, hat man dann Frauenquoten geschaffen und wie auch immer, wenn man heute in die Politik schaut, dass ich nicht sage, dass Frauen keine Politik machen sollen oder dürfen, aber grundsätzlich, wenn wir doch mal schauen, welche Posten heute von Frauen und welche von Männern besetzt sind, da hat sich ein gewaltiger Wandel ergeben, aber nicht, weil er sich wirklich so ergeben hat aufgrund von Fähigkeiten und Qualifikationen, sondern weil es hieß, das haben jahrzehntelang oder jahrhundertelang Männer gemacht, da kommt jetzt eine Frau rein. Ob sie Ahnung hat von dem Job oder nicht, spielt keine Rolle. Nach dem Motto wurde gehandelt. Nun, wenn wir uns unseren Predigttext anschauen, dann ist das erste Wort unseres heutigen Predigttextes ebenso. Können wir den Predigttext nochmal haben, bitte? Ebenso auch. Also das erste Wort ist ebenso. Und dieses Wort ebenso zeigt uns in Bezug auf das heutige Kernthema an, dass unmittelbar vorher etwas Ähnliches erwähnt wurde, jedoch trotzdem nicht identisch. Das heißt, vorher ging es nämlich um den Mann und um die Männer. Das könnt ihr mal lesen oder zumindest zum Teil. Und jetzt kommt der Apostel und sagt, ebenso. Wir sehen also, er sieht da von Gott gegeben Unterschiede. Das heißt, einmal hat er etwas über den Mann erklärt und jetzt erklärt er etwas über die Frau. Und jetzt ist es wichtig, eben zu wissen, auch sogenannte moderne Theologen der heutigen Zeit sagen, ja, Paulus sagt an anderer Stelle und auch einmal hier in diesem Text, das sage ich euch, so als wenn es seine persönliche Meinung wäre. Das passt aber nicht mit dem überein, was im 2. Timotheusbrief steht, den wir vielleicht oder wahrscheinlich hinterher in einer Predigtreihe besprechen werden. 2. Timotheus 3,16, dass alle Schrift eingegeben ist. Ich zeige euch die Stelle nachher nochmal an. Das würde nicht passen. Wenn man sagt, alle Schrift ist eingegeben, aber hier ist es nur Paulus persönliche Meinung. Also von diesen Gedanken solltet ihr euch trennen und rate ich jedem, der es liest, sich trennen, zu sagen, okay, alles andere ist von Gottes Geist gewirkt bei Paulus und auch bei den übrigen Schreibern der biblischen Bücher, aber hier, das ist seine persönliche Meinung. Also das funktioniert nicht. Paulus verlangt also im direkt vorangehenden Vers 8, also wir haben ja von 9 bis 14 gelesen, und im Vers 8, dass die Männer jeder Ortsgemeinde an jedem Ort, das heißt egal, wo sie sind oder sich auch befinden, dass sie beten und zwar ohne Zorn und Zweifel. Wir wissen, dass damit nicht gemeint ist, nur Kopf gesenkt, Hände gefaltet durch die Gegend zu gehen, aber dass es schon wichtig ist, dass in besonderer Weise gerade auch die Männer kontinuierlich mit Christus verbunden sind, damit sie eben auch die Position, die Gott ihnen gegeben hat, einnehmen können. Damit sie wirklich Männer sind, die ihrem Herrn gemäß leben. Und wenn sie das nämlich tun, dann wird auch die Frau das anerkennen und sich nicht unterdrückt fühlen oder anstreben, den Bereich des Mannes für sich einzunehmen. Und deswegen sagt Paulus ebenso, ihr Frauen, vorher hat er das genau den Männern erklärt. Männer sollen, gerade auch Männer, sollen in einer engen und dauerhaften Beziehung mit unserem Herrn sein. Beten heißt reden mit Gott. Welche Verantwortung bedeutet doch dieser Satz in besonderer Weise gerade für die christusgläubigen Männer? Und wenn wir diesen Satz bzw. die Bedeutung dieses Satzes nicht in der Tiefe richtig verstehen, werden wir auch das Kernthema unseres heutigen Textes nicht wirklich richtig verstehen können. So wie der Herr Jesus der grundsätzliche Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, verlangt Gott immer Rechenschaft vom Mann, auch in Bezug auf die Frau, in Bezug auf Kinder und Familie. Die Männer haben von Gott in Hauptsache die Aufgabe erhalten, die Dinge in Bezug auf Ehe und Familie, aber eben auch in der Gemeinde, vor Gott zu bringen. Das hat Gott den Männern zugedacht und er hat es ihnen praktisch übertragen. Aber auch die Frauen sind in besonderer Weise dazu aufgefordert, Gott zu ehren, ihn zu loben und zu preisen, doch eben auf eine von Gott angeordnete Art und Weise. Und diese Art und Weise ordnet nicht die Ältestenschaft oder ordnet nicht die Leitung einer Gemeinde, sondern sie ist von Gott ganz klar geordnet, wie auch die Frau in der Gemeinde Gott ehren, loben und preisen soll. Und jetzt verstehen wir hoffentlich das erste Wort unseres Textes ebenso in seiner Bedeutung an dieser Stelle besser. Die Männer sollen in erster Weise in der Gemeinde die Dinge vor Gott bringen, auch wenn die Frauen ihren Anteil daran haben. Aber vor Gott bringen sollen es die Männer. Und die Frauen haben andere Aufgaben, auf die wir noch ganz klar zu sprechen bekommen. Es geht also nicht um ein grundsätzliches Redeverbot von Frauen in der Gemeinde, sondern um ein von Gott selbst angeordnetes, anders als die Männer. Nicht Redeverbot, aber anders als die Männer. Und das hat Gott durch den Apostel Paulus ganz konkret geordnet. Was wir unbedingt auch wieder in besonderer Weise, gerade bei der Betrachtung dieser Textstelle mitbedenken müssen, ist die Tatsache, dass bereits Timotheus als Erstempfänger, dann jedoch auch weiterführend alle damaligen Gemeinden, die sich an allen Orten befanden, zu denen sich zwar nicht ausschließlich, aber in großer Zahl wirklich jüdische Menschen bzw. orientalisch geprägte Menschen aufhielten. Das ist wichtig, dass wir das auch ein Stück weit mitbedenken, wenn wir diesen Text betrachten. Und schon deshalb war es in ganz besonderer Weise notwendig, weil das eben jüdisch und orientalisch auch war, also die Erstempfänger, ist es notwendig, die bisherigen Verhaltensweisen und Lebensgewohnheiten von Männern und Frauen nach Gottes Wort und Anweisung schon in veränderter, also in eine andere Art zu verändern. Und das bezog sich auch auf Traditionen, die es darum ging, zu überprüfen, welche Tradition steht im Widerspruch zu Gottes Wort. Nicht jegliche Tradition ist schlecht und muss aus dem Leben von wahrhaftigen Kindern Gottes verbannt werden oder rauskommen. Aber es gibt Traditionen in verschiedenen Völkern, mein Volk gehört auch dazu, da stehen einige Traditionen im völligen Widerspruch zum Wort Gottes. Und da gibt es dann eigentlich, geht es nicht darum zu sagen, wir versuchen jetzt das Wort Gottes so zu verbiegen, bis es in unsere Tradition passt. Leider versuchen das viele Nationen und da kommt nichts Gutes bei raus. Sondern es geht darum, klar zu sehen, wenn eine Tradition oder eine Verhaltensweise nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder Gottes Wort sagt, das gehört nicht in ein Leben eines Menschen und schon gar nicht in ein Leben eines wiedergeborenen Christen hinein, dann geht es nicht darum, wie passt es irgendwie doch, sondern zu sagen, dann distanziere ich mich davon. Und welche Konsequenzen das hat, das wollen wir Gott überlassen. Denn manchmal können die Konsequenzen menschlich gesehen recht deftig und heftig ausfallen. Aber es war eben wichtig, dass Gott gerade auch bei den Menschen aus dem Judentum und bei den orientalisch geprägten Menschen das Frauenbild veränderte. Das war wichtig. Damals und das ist leider heute immer noch wichtig. Denn es gibt einige Nationalitäten, gerade auch so im islamischen Raum. Ich tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber ich stelle jetzt nur einen Vergleich an. Bitte auch fürs Internet nicht, ich will hier niemanden diskriminieren. Das ist meine persönliche Empfindung, dass Haustiere da mehr gelten bei uns als oftmals die Frauen in diesen Ländern und in den Beziehungen. Nun, bis in unsere heutige Zeit hinein ist das oftmals eine große Not, sensibel durch die Leitung des Heiligen Geistes herauszufinden, wo eben eine Lebensart oder eine Verhaltensweise oder eine Tradition einer einzelnen Person oder eben einer gesamten Familie oder sogar einer Gemeinde im Widerspruch zu Gottes Wort oder seiner direkten Anweisung geht. Auch Gemeinden, die hauptsächlich von einer Nationalität besucht werden, stehen in der Gefahr, zu viel von den landesüblichen Traditionen in das Gemeindeleben zu integrieren. Ja? Wenn wir jetzt von einer, sage ich mal, von einer rein deutschen Gemeinde ausgehen, wüsste ich jetzt im Moment nicht, wo es da zu Traditionen kommt, die jetzt im harten Konflikt zum Wort Gottes stehen. Wir können jetzt darüber nachdenken, wie es mit dem Tannenbaum ist. Wir selber stellen ja hier keinen Tannenbaum auf, weil er auch einen heidnischen Hintergrund hat. Wir benutzen einen Adventskranz. Auch das überhaupt vom Oster zu reden, das Wort Osterfest. Ostern ist so eine Sache, das kommt von Osteria, Fruchtbarkeitsgöttin. Dann sehen wir Hase, da muss ich dann mal denken, Hase und Eier, Hase ist ein Säugetier. Das passt eigentlich gar nicht. Deswegen spreche ich gerne vom Auferstehungsfest, ja, vom Weihnachten. Da haben wir ja auch Heiligabend drüber gesprochen, dass es das Gedenken ist, dass Jesus Christus kam und nicht das, was draus gemacht wurde. Also wir schauen, wichtig ist am Wort Gottes, sich klar zu orientieren und dann schauen, passt das mit den Traditionen. Aber in vielen Völkern, sag mal, egal, ob es jetzt russlanddeutsche Gemeinden sind oder ob es lateinamerikanische Gemeinden sind oder ob es schwarzafrikanische Gemeinden sind. Habe ich das richtig gesagt? Oder ist es schon wieder, dass man sagen muss, oh, da gibt es aber nachher einen Shitstorm. Also afrikanische Gemeinden, da sieht man denn doch oft, dass sehr, sehr viel Tradition integriert wird. Es steht mir nicht zu sagen, das ist wieder göttlich und das ist wieder biblisch. Aber ich denke an die Geschwister, haltet euch an Gottes Wort. Und denkt darüber nach, wo eine landesübliche Tradition wirklich im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Macht euch nicht selber was vor, lasst es sein und ihr werdet den Segen des Herrn auch erfahren. Nun, wir sollten uns wirklich schleunigst von dem Gedanken trennen, wenn es solche Gedanken vielleicht bei jemandem geben sollte. Ich sagte das schon, dass dieser Text, also sagt, das war Paulus persönliche Meinung. Das ist es natürlich nicht. Und jetzt zeige ich uns dazu auch die Stelle, dass wir hier also sagen, 2. Timotheus 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Das kann da aber eigentlich nicht stehen. Also eigentlich sollte da was anderes stehen. Da müsste eigentlich stehen, also es kann, dem muss ich jetzt auf den Grund gehen, dass ich da eine falsche Information gegeben habe. Weil das steht da nicht. So. Zweiter Timotheus 3, Vers 16, da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Das ist übrigens etwas, wo ich euch auch empfohlen habe, es auswendig zu lernen, in Bezug auf, wenn wir mit Menschen überhaupt sprechen, dass das, was wir ihnen mitteilen, nicht unsere eigene Überzeugung ist, sondern dass es eben nach 2. Timotheus 3, Vers 16 von Gott eingegeben ist. Um jetzt nochmal in der Tiefe zu verstehen, ist es wichtig, noch einmal ganz an den Anfang zurückzugehen. Jetzt wird vielleicht einer sagen, was will er denn ganz am Anfang? Aber genau da sind die Dinge ganz konkret und auch wirklich gut und leicht verständlich schon von Gott geordnet. Wenn wir sehen, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Hier können wir sehen, wenn ihr euch noch einmal daran erinnert, an Dr. Joachim Kochlovius, der hier ja auch über Ehe ein Seminar gehalten hat. Er hat es für mich sehr eindrucksvoll geschildert. Es wird ja in vielen Übersetzungen immer gesagt, und Gott ließ einen tiefen Schlaf auf Adam fallen und dann nahm Gott eine Rippe und formte daraus die Frau, also Eva. Es ist aber, wenn wir unsere Rippen zählen, die sind alle noch da. Also Dr. Kochlovius hat es, unser Bruder hat es erklärt, Gott griff in den Mann hinein, nahm sozusagen etwas aus ihm heraus und daraus formte er dann die Frau, die Gehilfin. Das ist für mich gut verständlich, weil er auch kombinierte und sagte, seitdem fehlt dem Mann so ein bisschen was und die Frau, wenn die Positionen, wie Gott sie gegeben hat, richtig gelebt werden und von angenommen werden, dann ergänzt die Frau das, was dem Mann nun fehlt. Das ist wirklich, hat er sehr segensreich und gut verständlich ausgelegt, so ist auch mein Erkenntnisstand. Ja? Gott hat den Mann gemacht und dann hat er die Frau gemacht, dem Mann behilflich zu sein, aber nicht um sein persönlicher Sklave zu sein, sondern um vor Gott wieder diese Gesamtheit, diese Ganzheit zu verkörpern. Das bedeutet nicht, dass die Frau weniger wert ist, aber sie hat ganz andere Aufgaben. Eine weitere Stelle, 1. Mose 3, 9 bis 11, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Wenn es hier heißt, er rief den Menschen, das ist Adam. Da kann einer jetzt sagen, ja, das steht da aber nicht. Wenn wir nicht aus dem Zusammenhang es rausnehmen, sondern im Kontext, im Ganzen sehen, sehen wir, dass hier Adam angesprochen ist und nicht Eva. Wo bist du? Und er antwortete, wir können auch sagen, er ist nicht Adam, es könnte ja auch der Mensch sein, es ist definitiv Adam. Das solltet ihr mir an dieser Stelle jetzt glauben. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, also Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, dass du nicht davon essen solltest? Wir sehen also, eigentlich hätte Gott doch Eva rufen müssen, oder? Denn Eva wurde verführt zuerst und hat dann, es ist Spekulation, aber wir dürfen auch, wir haben darüber ja mal gesprochen, logische Abfolgerungen in der Auslegung von Gottes Wort, die dürfen wir schon haben als Prediger. Und ich ziehe als logische Schlussfolgerung, sie hat gegessen und dann sagte sie, oh, jetzt wäre ich ja allein zur Rechenschaft gezogen, jetzt gebe ich mal schnell Adam, dann sitzt er mit drinne. Ne? Also so, das wird der Beweggrund gewesen sein, da stehe ich zu diesem Gedanken. Aber wir sehen, dass Gott nicht zu Eva geht und sagt, komm mal her, was hast du denn da gemacht mit Adam? Sondern er ruft Adam zum Rapport. Und das ist das, was wir im übertragenen Sinn, was bis heute geblieben ist, egal was in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde passiert, Gott fordert von uns Menschen die Rechenschaft darüber. Wir müssen Rechenschaft dafür ablegen, die Männer. Auch wenn, wie es hier, Eva war schwach geworden. Aber Gott sagt, Adam, komm mal her, hast du etwa? Das ist etwas und zeigt diesen Gerechtigkeitssinn Gottes, der dann anders ist wie unser Gerechtigkeitssinn. Wir hätten Eva gesagt, so, jetzt komm mal her. Und Gott sagt, Adam, komm du mal her. Das ist ganz wichtig. Und eine weitere Stelle, 1. Mose 3, 16, und zur Frau, da steht, siehst du, und zur Frau. Das heißt, jetzt ist es, glaube ich, klar, dass er vorher mit Adam geredet hat. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Wow. Leider haben das wirklich von da an die Männer, seitdem gibt es wahrscheinlich das Machotum, das ist seitdem, aber das ist von Gott auch überhaupt nicht ansatzweise so gewollt. Denn wir können hier sehen, ganz in den Anfängen, dass Sünde gegen Gott immer Konsequenzen hat. Wir sehen schon in den Anfängen, welche Konsequenzen es hatte. Und meint ihr, Gott hat noch nie etwas zurückgenommen, was er angeordnet hat? Meint ihr also, dass heute Sünde von Gott nicht geahndet wird? Meint irgendein Mensch, er würde mit seiner sündhaftigen Natur, mit seinem sündigen Leben einmal in den Himmel kommen, ohne Christus, ohne Vergebung durch das Blut des Heilands? Ich bitte euch, denkt es nicht. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wer ohne Christus vor sein Angesicht geht, wird keine Barmherzigkeit erlangen, sondern muss den Gang in die ewige Verdammnis antreten. Aber darum hat er Christus gesandt, damit das nicht nötig ist, sondern wer das Opfer Jesu annimmt und anerkennt, wird gerettet. Das ist Gottes Liebe. Nun, Sünde hat Konsequenzen. Er hat gesagt, Frau, damit du dich immer dran erinnerst, was du getan hast. Wenn Gott sie hätte strafen wollen, dann hätte er einen Kopf kürzer, Thema erledigt. Nein, Gott liebt die Menschen, er wollte in der Gemeinschaft mit den Menschen bleiben. Und deswegen hat er gesagt, damit du aber nicht vergisst, welche Konsequenzen es hat, wenn du meinem Wort ungehorsam bist, wirst du Mühen haben in deiner Schwangerschaft. Und jetzt noch mehr, wir sehen ja, dieses dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen, bedeutet, ist jetzt kein Freifahrtschein für die Männer zum Machotum, sondern es heißt, Frau, wenn du in die Freuden der Mutterschaft kommen möchtest, dann brauchst du dazu einen Mann. Und Gott wird das Verlangen in dir groß machen nach deinem Mann, wenn du Kinder haben möchtest. Und noch einmal, ihr Lieben, auch da, eine Frau, die keine Kinder bekommt oder eine Frau, die ledig geblieben ist, die also unverheiratet blieb, bis der Herr sie abruft, ist auch nicht schlechter. Denn wir wissen auch in der Schrift, der Herr Jesus hat es selber gesagt, wenn alles niedergeschrieben worden wäre, dann würden das Papier dieser Zeit nicht reichen, um alles aufzuschreiben. Sondern Gott hat uns in diesen 66 Büchern der Bibel das hinterlassen, was notwendig ist, um ein gottesfürchtiges, nicht perfektes, sündloses, aber ein gottesfürchtiges Leben zu führen, um klare Orientierung zu haben auf der Erde, wie man ein Leben führt, an dem Gott in Christus Jesus Freude hat, wo er ein Ja zu hat, wie bei Hiob. Hiob war nicht sündlos, überhaupt gar nicht. Aber er war gottesfürchtig. Und deswegen sagte Gott, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Unter seinesgleichen ist zumindest zu seiner Lebzeit keiner, der so gottesfürchtig ist wie er. Und darum geht es Gott, dass wir gottesfürchtig, nicht dass wir Angst haben vor Gott, aber dass wir Ehrfurcht haben, dass wir genau wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und Gott sagt, ich gebe euch durch mein Wort Orientierung, damit das überhaupt für euch möglich wird. Sündlos, das geht nicht, das war der Herr Jesus. Deswegen ist er das Lamm Gottes und sein Opfer ist ausreichend, um wirklich in den Himmel zu kommen. Aber wir müssen das annehmen. Versteht ihr? Und auch das ist ja das, wo besonders auch, schon vorher auch, aber diese Generation, dieses Zerstören der Familie, das Ersetzen durch andere Lebensgemeinschaften so hochgehalten wird, damit genau das außer Kraft gesetzt wird. Und wir wissen ja, der Lügner von Anfang an, die alte Schlange, der Teufel und der Satan, genau darauf reitet er rum. Auf die auf die Sexualität des Menschen, dass er sagt, leb sie aus, egal mit wem oder mit was, Hauptsache es macht dir Spaß. Gott hat es sehr wohl geordnet. Aber gerade auch diese Generation, schon in den 60ern, bewegt sich von dieser, ganz konkret von dieser Anweisung Gottes weg. Aber es ändert nichts an der Tatsache, ihr Lieben, der Mensch kann tun, was er will. Sie spielen ja Gott, Zeugen menschliches Leben im Reagenzglas und wir kennen ja diese ganze Arie. Aber wenn wir es rein sehen, von der Schöpfung her, dann ist neues Leben nur möglich durch den Kontakt von Mann und einer Frau. Gott hat dem Menschen ein Stück Schöpfungskraft mit übertragen, aber nur in Bezug auf die verschiedene Geschlechtlichkeit. Alles andere ist wieder ein Gottspielen und der Mensch wird, er hat Wind gesät und er wird Sturm ernten und der Sturm zieht schon über die Erde. Nun, so wie wegen der Sünde und dem Fluch die Frau und ihre Nachkommen dauerhaft im Kampf mit der Nachkommenschaft der Schlange stehen werden, gerade wenn wir das erste Buch Mose weiterlesen, dann werden wir das klar dort hören. Deswegen, ich habe mit Ulf drüber gesprochen. Es ist ja dort gesagt, heute Morgen, die Nachkommenschaft der Frau ist schon hier. Da sagt er ja, er wird dir nach der Ferse schnappen und du wirst ihm den Kopf zertreten. Das ist ja an die Frau gerichtet, also ihre Nachkommenschaft. Und das bezieht sich auch darauf, wenn der Herr Jesus davon spricht, von dem Menschensohn. Sohn des Menschen. Wir könnten da auch sagen, Sohn eines Menschen. Denn der Herr Jesus war während seiner Erdenzeit nur von einem Menschen abstammend. Und zwar von wem? Von der Frau, von Maria. Er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Deswegen auch hier, Sohn des Menschen, Sohn eines Menschen. Die Schrift widerspricht sich nicht, sondern sie ergänzt sich immer. Ja? Und deswegen, er wird dauerhaft im Kampf stehen mit der Nachkommenschaft. Hier natürlich auch auf Christus bezogen. Die Sünde hat das harmonische System der von Gott verordneten Rollen in einen unangenehmen Kampf des Eigenwillens verwandelt. Mann und Frau brauchen als lebenslange Gefährten folglich fortwährend Gottes Hilfe, um in der Ehe und in der Familie klarzukommen. Diese ganze Not, die wir weltweit auch in den Familien und Ehen haben, ist wirklich daher, weil der Mensch verlassen hat, was Gott gesegnet und angeordnet hat. Deswegen herrscht dieses Chaos. Wenn wir der Bibel glauben, dann wird die weltliche Frau, also die nicht christusgläubige Frau, sich fortwährend wünschen, über ihren Mann zu bestimmen. Das ist ja auch eine Sache, die tatsächlich so ist. Und wenn wir ehrlich sind, ihr müsst euch, wisst ihr, nicht immer in vielen Gemeinden hier ein Glück jetzt nicht, wird immer fleißig mit dem Kopf genickt und im Herzen heißt es dann aber, was erzählt er da für einen Schwachsinn, das ist doch ganz anders. Ja, das könnt ihr nur euch selber beantworten, ob das so ist. Ob nicht wirklich, gerade auch ihr Frauen, die ihr den Herrn Jesus nicht im Herzen habt, doch immer sagt, wie ihr über euren Mann herrschen könnt. Und der Feind, wir müssen ja immer sehen, wenn jemand nicht vom Geist Gottes gelenkt ist, ist er automatisch vom Feind gelenkt. Wie listig und welche Waffen die Frau einsetzt, um letztendlich über ihren Mann zu herrschen. Mal ganz abgesehen vom typischen, heute habe ich Kopfschmerzen. Überhaupt, vom Grundsatz her, welche Waffen sie einsetzt, um den Mann gefügig zu machen. Wisst ihr, wie oft habe ich das gesehen, dass es Konflikte gab zwischen einem Mann und einer Frau. Und plötzlich holt die Frau aus und haut dem Mann mit einer Wucht ins Gesicht, die wirklich, da hat man gesehen, das war, jetzt zeige ich ihm mal, wo der Hammer hängt, so ungefähr. Nun, der Mann ist ja grundsätzlich so, dass er dann sagt, eine Frau schlägt man nicht. Ich bin anders erzogen worden. Zu mir hat man gesagt, wenn eine Frau, die in den meisten Fällen zumindest, einem Mann so und so körperlich unterlegen ist, und wenn es dann auch einer Lappalie heraus, wo es wirklich nicht nötig ist, sie dem Mann wirklich ins Gesicht schlägt, dann muss sie auch damit rechnen, dass sie wie ein Mann behandelt wird, und auch mal eine zurückbekommt. wir können jetzt darüber streiten, ob das gut ist oder nicht gut ist. Es ist einfach so, mir ging es jetzt hier, um einmal zu unterstreichen, dass die Frau gerne immer über den Mann herrschen will. Und es ist mittlerweile so weit, dass sie da vermehrt Gewalt dabei anwenden, weil sie ja wissen, auch Frauen darf man ja nicht antasten, dann sind sie plötzlich wieder schwach und zerbrechlich. Der Mann wird aber letztlich nicht durch seinen Willen, sondern vielmehr durch die Absicht des Schöpfers doch triumphieren, mindestens in Bezug dessen, was seine Stellung vor Gott ist. Die Frau kann tun und lassen, was sie will. Am Ende ist der Mann der, zu dem Gott sagt, so, ich möchte jetzt mit dir über deine Familie, über deine Ehe, über deine Kinder und so weiter sprechen. Die Frau kann Kopfstand machen. Gott wird sagen, Mann, komm du mal her, mit dir werde ich drüber sprechen. Das ist einfach der biblische Fakt. Und wir würden gut daran tun, wenn wir das endlich einmal in unseren Herzen bewegen würden, auch als christliche Familien, immer wieder darüber nachdenken, wo ist mein Bereich als Mann und wo ist der Bereich meiner Frau. Und dafür auch beten, ganz konkret, dass wir immer sagen, Herr, wir sind Menschen im Fleisch. Und auch bei uns will Satan versuchen, dass diese Grenzen immer wieder verschwimmen. Hilf uns, Herr, dass wir sensibel dafür bleiben, für dein Wort, für deine Anordnung, damit wir unter deinem Segen bleiben. Nicht damit wir den anderen beherrschen, sondern damit wir unter deinem Segen bleiben. Nun, die Auslegung des Fluches für die Frau in Bezug auf die Not und Schmerzen des Kinderkriegens beziehungsweise dem Verlangen nach dem Mann basiert darauf, dass wir ein Kapitel weiter lesen können, wo dafür der Hintergrund ist. Deswegen, Gottes Wort, wenn wir Verlangen danach haben, zu verstehen, Gottes Wort gibt das Verständnis, aber wir müssen auch danach suchen und nicht sagen, so Herr, das verstehe ich nicht, jetzt warte ich drauf, bis ich irgendwann eine Vision von dir kriege, dass ich das verstehe. Wir sind immer wieder aufgefordert, zu forschen, zu suchen, in Gottes Wort, im Gebet. Schau mal, 1. Mose 4, Vers 7. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Das ist der Grundsatz, in dem Gottes Wort uns die Parallele aufzeigt und sagt, du Mann, pass mal auf, wenn deine Beziehung zu mir in Ordnung ist, also wirklich geistlich ist, dann sollst du auch deine Position einnehmen, dass du das Oberhaupt der Familie bist. Wenn du das aber nicht tust, dann sollst du wissen, dass die Sünde in dieser Form, nicht dass die Frau jetzt die Sünderin ist, aber dass der Feind die Frau wieder auch dazu verführen kann, dass die Positionen verrückt werden, also nicht ballaballa verrückt, sondern verrückt werden, woanders hingerückt werden, sodass plötzlich der Mann eben nicht mehr das Oberhaupt der Familie sein kann. Das ist wichtig. Und es heißt, die Sünde lauert vor der Tür. Das heißt, es ist wirklich wir müssen da aufpassen, als Männer auch. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Das heißt, gerade der Mann soll immer wieder von dieser Gottesfurcht, von dieser christusgerechten Lebensart, auch seiner Frau und seiner Familie gegenüber, weggebracht werden. Aber hier ist, du aber sollst über sie herrschen. Da geht es jetzt wieder gesagt, nicht über die Frau herrschen, sondern über die Sünde, über die Anfechtung herrschen. Und das wiederum können wir nur, wenn wir in der geistlich richtigen Verbindung mit dem Herrn sind, auf der Grundlage seines Wortes. Deswegen, ihr Männer oder wir Männer, wir machen uns das manchmal auch ein bisschen einfach und sagen, ja, Eva hat mir ja gegeben. Nein, wir haben natürlich auch gegessen. Ja. Diese Auslegung des Fluches basiert eben darauf, dass in diesem Vers dieselben hebräischen Wörter und die gleiche Grammatik verwendet werden, wie als wenn es um urtypische Sünde geht. Das ist hier identisch. Wir Männer sind dadurch, wenn wir es so wollen, dauerhaft einer doppelten Gefahr oder wir könnten auch sagen Belastung ausgesetzt. Die Frau ohne Gott und die überall gegenwärtige Sünde wollen uns als Männer leiten und wenn wir es so sagen wollen, sogar beherrschen. Und leider zeigt die Realität nicht erst heute, dass der nicht-christusgläubige Mann, der eben schon gar nicht, aber leider eben auch der gottesfürchtige Mann, diesen Dauerzustand nicht wirklich gewachsen ist. Warum? Darum steht zu Anfang in Vers 8, was nicht zu unserem Predigtext gehört, weil wir Männer nicht an jedem Ort und in jeder Situation heilige Hände aufheben zum Gebet. Wir beten, wenn wir ganz ehrlich sind, wir Männer, wir beten um so viele Dinge. Aber wie oft beten wir ganz konkret darum, dass wir unseren Frauen ein guter Ehemann sind, dass wir unseren Kindern ein vorbildhafter Vater sind, dass wir in der Gemeinde unseren Geschwistern ein wirkliches Vorbild sein können, dass wir wirklich den Herrn um diese Kraft und Erleuchtung bitten, dass wir ihn dadurch verherrlichen, dass wir das alles sein können. Gute Familienväter, gute Ehemänner, ein guter Bruder und Schwester in Christus für die Geschwister. Das muss eine ganz hohe Priorität für uns haben. Eigentlich die höchste. Dass es in der Bibel, in der Gesamtheit, im Kontext, wie wir sie kennen, zu Lebzeiten des Apostels, die gab es ja noch nicht. Versteht ihr? Da gab es eben die Schriften des Alten Testamentes, aber noch nicht die Bibel, wie wir sie heute kennen. Und deswegen waren also genau diese Dinge aus den allerersten Anfängen die Grundlage, auf welcher der Heilige Geist in besonderer Weise Paulus, aber auch den übrigen Aposteln aufgetragen hat, warum die gottesfürchtigen Frauen sich gerne ihren Ehemännern unterordnen und wie sich weiterführend daraus ergibt, wie sich Frauen, unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, in der Gemeinde und zur Ehre Gottes verhalten sollten. Daher hat der Apostel Paulus seinen Erkenntnisstand. Auf dieser Grundlage hat Gott ihm gezeigt, was er damals, besonders der Gemeinde in Ephesus, aber auch uns heute in Bezug auf Frauen und Männer in der Gemeinde mitgeteilt hat. Denn ich sage euch ganz ehrlich, wir können hier evangelisieren bis zum geht nicht mehr. Wir können hier versuchen, alles gleich und recht zu machen. Aber da, wo wir als Mütter, als Väter, da, wo wir als Geschwister untereinander versagen, werden die Ströme des lebendigen Wassers nicht mehr fließen. Sondern es ist wichtig, dass sie in der Familie und in der Geschwisternschaft erst einmal fließen. Und dann werden sie auch darüber hinaus fließen und andere erreichen. Wenn wir hier in unserem Ausgangstext davon lesen, dass die Frauen sich in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken sollen, anstatt mit aufwendigen Haargeflechten oder Gold, mit Perlen oder aufwendiger Kleidung, dann müssen wir auch hier wieder wissen, dass das griechische Wort für Anstand auch wirklich mit Kleidung übersetzt werden kann und weiterführend auch so viel bedeuten kann wie sich arrangieren, anordnen oder sich bereit machen. Paulus versucht nicht, wie mittlerweile das häufig behauptet wird, die Frauen brachial und männlich dominant zurechtzuweisen, sondern nach meinem Verständnis eher sehr sensibel zu motivieren, dass sie sich in dem Bewusstsein für den Gottesdienst zurechtmachen, dass der lebendige, der allwissende, allgegenwärtige und allmächtige Gott, der heilige Gott und Schöpfer, dass er gegenwärtig ist in unseren Gottesdiensten. Deswegen, wenn mich Frauen, besonders Frauen, warum immer Frauen, warum nicht die Männer? Nun, die Frage ist ganz leicht beantwortet. Ich denke, ihr kennt die Antwort alle. Auch vom Erscheinungsbild her ist die Frau völlig anders von der Anatomie her wie der Mann. Und in einzelnen Fällen mag es auch geben, dass eine Frau gierige Blicke auf einen Mann richtet, aber zu 99% ist es doch eher umgekehrt, oder? Dass der Mann, deswegen sagt der Herr Jesus auch, ja, wer eine Frau ansieht und ihrer begehrt. Sonst hat er gesagt, wenn eine Frau oder einen Mann. Nein, hier sind die Gewichte, die Position schon auch wieder klar verteilt. Deswegen rate ich Frauen immer wieder. Es kommt nicht darauf auf irgendwelche Besonderheiten an. Es kommt darauf an, dass du dir bewusst bist, dass der lebendige Gott in den Versammlungen gegenwärtig ist. Und deswegen rate ich Ihnen, nimm einen Ganzkörperspiegel, wenn du zum Gottesdienst gehst. Wenn du keinen hast, kaufen wir dir einen. Und dann schaust du dich einfach im Spiegel an und sagst dann, okay, wenn Christus heute wiederkommt, um seine Gemeinde zu entrücken, müsste ich mich dann schämen. Kommt der leiseste Gedanke dessen, dass irgendwas an deinem optischen Erscheinungsbild nicht passt, dann änder das ab. Stell dich wieder vor den Spiegel, deswegen auch rechtzeitiges Aufstehen. Stell dich wieder vor den Spiegel und wenn du dann ein ruhiges Gewissen hast, dann bist du richtig angezogen. Für Männer gilt das Gleiche. Wenn wir Gäste auch im Sommer haben, und wir wissen, das sind Gäste, und sie kommen mal in Shorts und Flipflops, soll das okay sein. Wenn aber dauerhaft die Männer kommen, und sie kommen dauerhaft in Shorts und Flipflops und armfreien T-Shirts, dann würde ich auch auf sie zugehen und sagen, Bruder oder Herr von und zu, wir sind hier eine Versammlung von Christen. Wir glauben, dass der lebendige Gott und Schöpfer hier in unserer Mitte ist und bitten darum, dass wir uns dementsprechend auch vom Kleidungsstil her kleiden. Das heißt also, anders zumindest, als sie jetzt hier in den Gottesdienst gekommen sind. Nun gibt es hier vielleicht jemanden, der der Überzeugung ist, dass der Apostel Paulus mit seinen Aussagen über diese oder ähnliche Situationen bezüglich dieses Themas auf dem falschen Dampfer ist. Muss dich jetzt nicht melden, du weißt das innerlich, ob du das denkst. Und solche Dinge, wie von ihm erwähnt und wie geschildert, haben sich leider schon zu den irdischen Lebzeiten des Apostels als schmerzliche Wahrheiten gezeigt und sind leider zumindest auch heute eben, ich habe da jetzt drüber gesprochen, in den Gemeinden präsent. Schamhaftigkeit und Zucht, wieder zwei Worte oder Begriffe, die zu Fremdworten in unserer heutigen Gesellschaft avanciert sind. Das griechische Wort für Schamhaftigkeit bedeutet Zurückhaltung, kombiniert mit Demut und Bescheidenheit. Das bedeutet Schamhaftigkeit in seinem Ursprung. Eine Frau mit einem wahrhaft gottesfürchtigen und Gott hingegebenen Herzen wird von sich selbst aus und ihrem Gewissen ausgehend alles ablehnen, was Gott in irgendeiner Weise verunehrt. Das ist so. Wisst ihr, wenn Menschen von Kreaturen Gottes zu Kindern Gottes werden, nämlich durch den Glauben an Christus. Vorher ist der Mensch nur eine Schöpfung Gottes. Er ist, ja, eine Kreatur, aber er wird zum Kind erst durch den Glauben an Christus. Und etwas Wunderbares geschieht bei der Wiedergeburt. Das Gewissen wird gesund. Das Gewissen ist nämlich vorher krank. Das haben wir betäubt mit vielen Dingen, die wir immer und immer wieder tun und wo uns von außen eingeflößt wird, das ist alles gut. Da sind wir betäubt. Und das gesundet mit der Hinwendung an Christus. Plötzlich schlägt unser Gewissen wieder an, wenn etwas nicht passt, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht oder wenn etwas auch, was das äußere Erscheinungsbild betrifft, da wird das Gewissen gesund. Und wir würden gut daran tun, wenn wir auch auf unser Gewissen hören. Ganz, ganz wichtig. Das griechische Wort für Zucht in diesem Zusammenhang bedeutet in erster Linie so viel wie Selbstbeherrschung. Und eben auch Selbstbeherrschung in Bezug auf fleischliche Begierden. Es ist doch so, ich habe das ein paar Mal gehört, eigentlich habe ich schon öfter gehört, dass dann gesagt wurde, ja, hast du die Frau gesehen oder hast du die Schwester gesehen, die trägt ja ein bisschen kurz oder das Dekolleté war ja ein bisschen tief. Dann lasse ich erstmal ein bisschen Pause und sage, wie lange hast du denn hingeschaut zu dem Bruder? Ja, das ist die nächste Frage, wie lange hast du denn hingeschaut? Denn das ist die eine Sache, wir können gerne dann anprangern, aber sagen, haben uns erstmal satt gesehen. Das will der Herr Jesus aber nicht. Sondern es geht darauf, wenn es wirklich mal, wenn eine Schwester wirklich mal bei der Kleidung daneben gegriffen hat, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler, dann sollten wir sie dafür nicht gleich niedermachen, sondern einfach achten, ist es beim nächsten Mal anders oder ist es dann wieder so? Und dann wäre es gut, dass wir auch nicht gleich zur Leiterschaft laufen und sagen, so jetzt führt mal hier ein Exempel durch an der Schwester, sondern einfach hingeht und sagt, Schwester, es tut mir leid, ich habe dich wirklich sehr lieb, aber täuscht es oder hast du deinen Kleidungsstil vielleicht ein bisschen verändert oder so? Das kommt mir jetzt ein bisschen vor, als wenn du ein bisschen zu wenig Stoff am Körper trägst. So, das wäre der richtige Weg. Ja, und auch dafür beten, dass Gott die Schwester dann sensibel dafür macht und es wirklich als fürsorglich des Bruders sieht und nicht gleich, was geht dich das an, kehr doch vor deiner eigenen Haustür. Das ist wichtig, das ist geschwisterliche Liebe. Und deswegen, aber auch an uns Männer gilt eben, haltet eure Augen unter Kontrolle und sagt nicht leichtfertig, die Frauen oder die Schwestern. Das liegt auch an uns. Selbstbeherrschung. Und da geht es auch nicht nur jetzt um Kleidungsstil, es geht um viele andere Dinge, wo wir uns besser mal unter Kontrolle haben sollten, aber wo wir dann oft uns viel zu viele Freiheiten zugestehen, die Bibel uns gar nicht gibt. Wenn Paulus weiter davon spricht, freiwillig auf Haarflechten, Gold, Perlen und aufwendige Kleidung zu verzichten, dann müssen wir dazu wissen, dass diese Dinge zu den Zeiten des Apostels Paulus zu enormen Problemen in den Gemeinden geführt haben. Denn in dieser Zeit flochten die Frauen häufig Goldfäden oder Perlenstränge in ihre Frisuren. Allerdings, wenn wir hören, Goldflechten und Perlen, dann müssen das eben auch Familien oder Frauen gewesen sein, die finanziell relativ stark gewesen sind, weil sonst, das hat sich nicht geändert. Du kannst auch heute nur in Saus und Braus leben, wenn du dementsprechend das Geld dazu hast. Aber der Hintergrund war eben nicht nur, dass die Frau, die so etwas trug, es für sich selbst schön fand, sondern der Beweggrund war oftmals der, dass die Frauen die Aufmerksamkeit letztlich vom Herrn weg auf sich lenken sollten. Ich will euch ein Beispiel geben. Das hat nichts mit der Frau zu tun, das hat mit mir zu tun. Ich würde lügen, wenn es nicht so ist. Ich bin ein Liebhaber von besonderen Uhren. Und ich habe eigentlich immer auch besondere Uhren getragen, bis zu einem gewissen Punkt. Und was war der gewisse Punkt, wo ich es aufgegeben habe? Als ich merkte, als ich mit Kindern und Jugendlichen arbeitete, über das Wort Gottes mit ihnen sprach, und ich sah, dass der Blick immer wieder auf die Uhren ging. Und das war der Punkt. Das gilt auch, muss nicht für jeden gelten, ganz bestimmt nicht. Aber für mich galt es, dass Gott gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du mir weiter dienen willst, musst du das aufgeben, weil du siehst doch, dass die Bengels und auch die jungen Frauen da abgelenkt werden. Das bedeutet, du musst jetzt wissen, willst du ihnen sagen, wie spät es ist, oder willst du ihnen sagen, was aus Gottes Wort her für sie dran ist? Und sie sollten es dir doch abnehmen. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich habe es verstanden. Ich habe nicht fröhlich Amen und Halleluja gerufen, aber ich habe gesagt, ich habe es verstanden, Herr, und ich will es gerne für dich tun. Und das ist so etwas, was eben hier auch, was Paulus gerade in der Gemeinde in Ephesus erlebt hat. Die Frauen haben sich aufgetakelt, entschuldigt bitte, vielleicht ist das Wort ein bisschen übertrieben, aber sie haben sich so auffällig gekleidet und plötzlich waren sie der Mittelpunkt und nicht mehr Christus. Und deswegen im Allgemeinen sollte sich eine Gemeinde, sollte immer sich durch schlichte Schönheit auszeichnen. Wenn ich zum Beispiel meine Frau sehe, als ich noch jung war, da gab es ja eben auch viele Frauen, die eben so aufgetakelt, aufgedonnert durch die, wo wir ja auch gesehen haben, oha, das zeigt aber was her. Aber ich habe an ihr bis heute eigentlich immer die schlichte Schönheit geschätzt. Ne? Denn man kann ganz schnell auch zu einem Objekt werden, mit dem man sich gerne zeigt, aber nachdem alle dann mitbekommen haben, dass man es erobert hat, wie auch immer, dann stellt man es in die Ecke so ungefähr. Das muss nicht sein, sondern eine Frau, und das wusste Paulus, ihm durch Gott eingegeben, soll sich durch schlichte Schönheit und Eleganz auszeichnen. Und ganz ehrlich, eine angezogene Frau ist doch viel hübscher als eine entkleidete, oder? Letztendlich von der Anatomie sieht man doch immer gleich aus. Deswegen, das war Paulus wichtig zu sagen, nicht aufgetakelt sein, um Mittelpunkt des Gemeindefestes zu sein, sondern der Herr soll der Mittelpunkt sein. Und deswegen auch an Frauen der Appell, zeichnet euch aus durch schlichte Schönheit. Und dann kam eben noch der Umstand hinzu, dass sozial schwächer gestellte Frauen sicherlich auch mal neidisch waren auf den einen oder das ein oder andere Kleidungsstück. Ist auch nicht gut. Deswegen, das sollte alles im Rahmen bleiben. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass es das Anliegen des Apostels damals war und dies auch heute noch gilt, dass Frauen, aber eben nicht nur Frauen, nicht wirklich mit Herzenslust ihren Wohlstand präsentieren, sondern dass man eher auch Rücksicht darauf nimmt, dass es anderen vielleicht nicht so gut geht. Das war dann Gottes Entscheidung. Nicht immer. Manchmal gibt es auch fromme Heuchler. Aber ich will euch da noch so ein Beispiel geben. Wir waren damals mit meiner Frau, das war nicht diese Gemeinde, es war eine andere Gemeinde. Und wir waren auf so einem Art Picknick, Gemeindepicknick oder so. Und da kam dann so ein Eiswagen. Und ich sage, jetzt gehen wir auch alle Eis essen. Und ich wusste doch aber gar nicht, ob überhaupt die anderen Eltern auch in der Lage waren, ihren Kindern, zwei Kinder, die einen hatten fünf oder mehr Kinder, versteht ihr, das da ist dieses Gemeinschaftsdenken einfach so, dass man das erstmal miteinander abspricht. Oder was ich gemacht habe, war dann insofern auch falsch, weil ich habe dann alle Kinder kommen lassen. Sie haben ihr Eis bekommen und ich habe es bezahlt. Wisst ihr, das kann leicht dahin führen, dass sie sagen, ja, Herr Großkotz bezahlt sie hier alle. Ja? Deswegen, davon vorher nachdenken. Und wirklich Dinge tun, die Christus verherrlichen, aber auch die Geschwistern nicht diffamieren oder irgendwie in seelische Not bringen. Dazu sind wir berufen. Und das gehört auch zur Geschwisternschaft dazu. Ja. Nochmal, besonders ihr lieben Frauen, aber eben nicht nur ihr Frauen, sondern geliebte Geschwister in Christus, wenn wir uns in der Gemeinde, vor allem jedoch in der Öffentlichkeit, zu unserem Herrn Jesus Christus bekennen, zu seinem Opfer, zu seinem Tod, natürlich zu seiner Auferstehung, dann sollten wir dieses unser Bekenntnis mit einem würdigen Verhalten und mehr noch mit einem würdigen äußeren Erscheinungsbild bestätigen. Ganz kurz noch im letzten Teil des heutigen Predigttextes sorgt der Apostel dann in Gottes Auftrag und Vollmacht, zumindest für mich persönlich, für eine unumstößliche und völlige Klarheit in Bezug dessen, ob eine Frau überhaupt und wenn ja, inwieweit sie in der Gemeinde lehren und aktiv sein soll. Wenn ich den Apostel, es gibt sicherlich verschiedene Erkenntnisstände, aber wenn ich den Apostel hier richtig verstanden habe, dann sieht er sich von Gott dazu bevollmächtigt und aufgefordert, den Gemeinden als eine ewige Verordnung mitzuteilen, dass eine Frau, egal welchen Bildungsstandes oder welche Ausbildung sie auch immer absolviert hat, dass eine Frau nicht in den Gemeindeversammlungen predigen oder lehren soll, sondern vielmehr von Gott dazu ermutigt werden soll, in der Gemeinde still zu lernen. Versteht ihr? Die Betonung liegt auf Lernen. Überbetont wird immer, die Frau soll nicht lehren und predigen. Aber der eigentliche gesegnete Hintergrund ist, sie soll von sich aus darauf verzichten, damit sie besser nehmen kann, aufnehmen kann. Gott weiß doch, ihr Frauen, dass ihr so eingespannt seid im Haushalt, als Mütter, als Ehefrauen, als dienstbare Mägde hier in der Gemeinde. Er kennt doch eure, das, was ihr leistet. Und was wir Männer in den meisten Fällen, früher immer, meine Frau ist nur Hausfrau. Da hätten wir normalerweise immer eine in das Genick kriegen müssen, nur Hausfrau. Wenn ihr diese Position richtig ausfüllt, die Gott euch gesegnetermaßen gegeben hat, dann habt ihr es nötig, zu nehmen, gekräftigt zu werden, gestärkt zu werden, damit ihr das weiterhin auch mit einem fröhlichen Herzen tun könnt. Das ist der Hintergrund. Und nicht, weil Gott sagt, ich will einfach nicht, dass ihr sabbelt. Das ist nicht so. Moderne, liberale, bibelkritische Theologen sehen das allerdings als verwerflich an. Sie übersehen dabei jedoch, dass es zu Paulus' irdischen Lebzeiten etwas Revolutionäres war, dass Frauen in der Versammlung lernen durften, beziehungsweise nun sogar aufgefordert wurden, in der Versammlung zu lernen. Die waren nämlich größtenteils ausgeschlossen in den Synagogen oder in den Versammlungen, wo sich auch eben orientalische Personen versammelt haben. Das ist bis heute so, bei uns allerdings auch. Frauen und Männer sitzen getrennt. Nicht in den Gottesdiensten, aber in Feierlichkeiten. Das war etwas Revolutionäres. Die Frau durfte jetzt dabei sein, weil sie eben eine Jüngerin Jesu war. Und durfte nehmen und zuhören. Versteht ihr, das war wie bei Martin Luther. Das war ja ein Teil seiner Thesen, die er zu Wittenburg an die Schlosskirche genagelt hat, dass jeder Zugang haben sollte zum Wort Gottes. Denn die Menschen mussten ja bis dahin immer nur das glauben, was die vermeintlichen Pfaffen, sage ich immer, da Prediger erzählt haben und Priester. Die mussten das glauben, die durften das selber gar nicht prüfen. Und für Martin Luther war das wichtig zu sagen, der Mensch muss es selber lesen und prüfen. Und genau das ist jetzt hier im erweiterten Sinn auch von Gott für christusgläubige Frauen passiert. Sie durften teilnehmen, endlich, und den vollen Segen auch erfahren, den Gott für sie bereitgehalten hat. Also nichts mit, ihr sollt nicht und unterm Tisch gehalten. Es war Gottes Fürsorge oder ist Gottes Fürsorge. Das Problem war also das, dass Gott nun, und nicht vielmehr das Problem, der Segen war nun, dass Frauen daran teilnehmen durften. Und deswegen auch in den Versammlungen durften sie etwas sagen, aber sie durften eben nicht lehren oder nicht predigen. Und das ist auch bis heute nach Gottes Willen, nach meinem Verständnis, so geblieben. Denn wenn wir sagen, auch der Herr Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und Gott ist unveränderlich, dann können wir nicht sagen, ja, in allem anderen ist er unveränderlich, aber hier müssen wir sagen, heute, das müssen wir aus einer anderen Perspektive sehen. Ich sage euch, Pastorinnen, ich sage euch Älteste, weiblich und Gemeindeleiterinnen, ihr tut etwas, was nicht nach Gottes Plan ist und ihr werdet dafür einmal Rechenschaft geben, wenn ihr vor ihm erscheinen müsst. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es ist so. Pastoren, Prediger und sonst wer kann sagen, was sie wollen. Frauen sollen in der Gemeinde und in offenen Veranstaltungen weder predigen noch lehren. Das ist nicht mein Wunsch, auch nicht der von Paulus, es ist Gottes Anordnung. Befürworter von weiblichen Predigern und Bibellehrern reißen ihre vermeintlichen Erkenntnisse und Überzeugungen größtenteils heraus aus dem gesamten Kontext der Schrift bezüglich dieses Themas. Paulus unterstreicht sein Schriftverständnis bezüglich dieses Themas hier in unserem Text auch noch einmal mit den beiden Begriffen in der Stille und in aller Unterordnung. Paulus bezieht die Stille hier eindeutig auf Schweigen und Unterordnung, sich unter etwas stellen. Worunter? Unter den Segen Gottes. Wenn die Frau das tut, was Gott von ihr verlangt. Nicht, was Menschen von ihr verlangen, sondern was Gott von ihr verlangt. Beides charakterisiert der Apostel also folgendermaßen. Er sieht die Frau innerhalb der Versammlung als Schülerin und definitiv nicht als Lehrerin. Besonders Frauen sollten auch keinesfalls die Autorität von Ältesten und Gemeindeleitern wissentlich untergraben. Und noch einmal zum besseren Verständnis, Paulus verbietet in der Vollmacht Gottes der Frau, innerhalb einer Versammlung der Gemeinde zu predigen oder zu lehren. Oder auch die Autorität der Gemeindeleiter in Frage zu stellen, es sei denn natürlich, dass sie sich nachweislich unbiblisch verhalten oder entgegen der Schrift lehren. Das bedeutet nicht, dass die Frau innerhalb der Gemeinde, wenn es um Frauenkreise geht, wenn es um Kinder geht, zumindest bis zu einem gewissen Alter, dass sie dort ein Lehramt auch ausüben kann. Aber in offiziellen Gemeindeversammlungen, vor allem wenn Männer dabei sind, soll die Frau es nach Gottes Willen und Anweisung nicht tun. Die geistliche Leitung einer Gemeinde gehört nach Gottes Wort in jedem Fall und immer und ausschließlich in den Verantwortungsbereich von Männern, von Ältesten. Und das, ihr Lieben, ist wichtig, sich daran zu halten. Und ich weiß, dass auch wir mit solchem Erkenntnisstand mittlerweile den liberalen Theologen ein gewaltiger Dorn im Auge sind. Aber ich bin lieber ihnen ein Dorn im Auge, als dass Gott sagt, ich muss dich leider von deiner Stelle entfernen, weil du unbiblisch bist. Aus dem gesamten Zusammenhang der Schrift, das sieht auch der Apostel so, können wir jedoch auch ein Stück weit erkennen, dass Frauen in besonderen Situationen oder auch unter Gleichgeschlechtlichen sehr wohl wichtige Dienste auch in Bezug auf die Lehre ausüben können. Noch zwei kurze Bibelstellen. Apostelgeschichte 18, 26. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Um wem geht es hier? Um Paulus. Paulus, als er jetzt zum Glauben an Christus kam, da war ihm ja auf dem Weg nach Damaskus begegnet, war er ja auch nur noch nicht vollkommen. Und hier sehen wir Aquila, aber auch hier ist der Bruder zuerst genannt, und Priscilla haben ihn noch tiefer praktisch auch in ihre Lebenserfahrungen in der Christusnachfolge eingeweiht, haben ihm vielleicht auch die eine oder andere Stelle gezeigt, wo Christus im Alten Testament zu finden ist. Steht ihr aber, das war intern, wie in einem Hauskreis. Da ist es noch was anderes. Es war ein Austausch miteinander. Und eine zweite Stelle im Titus 2, 3 bis 5, dass sich die alten, die reifen Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es, ist das nicht herrlich, Heiligen geziemt. dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute, lehren, damit sie, aber wem lehren, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit was? Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Damit Gott nicht verlästert wird. Wir sehen also, welches Vertrauen Gott in euch Frauen hat. Welches Vertrauen er in euch hat. Und der Apostel schließt dann diesen Abschnitt seines Briefes noch einmal mit einer Tatsache aus den Anfängen der Menschheitsgeschichte, die allerdings für gottesfürchtige Menschen die gleiche Bedeutung hat wie zu der Zeit, in der sie von Gott verordnet bzw. angeordnet wurde. Adam, also der Mann, wurde als erster geschaffen. Eva, die Frau, wurde aus ihm selbst heraus zu seiner Hilfe danach geschaffen. Und jetzt müssen wir sehen, wer wurde nun vom Satan verführt? Es war Eva. Und es gibt keine andere Erklärung dafür als die, dass die Frau dort im Garten Eden der vermeintlich schwächere Teil war. Da könnt ihr jetzt drüber denken, wie ihr wollt, oder auch später einmal sagen, was erzählt er da? Wer wurde versucht? Eva wurde versucht, weil sie zu diesem Zeitpunkt der vermeintlich schwächere Teil war. Das meine ich ja nicht abwertend, das ist einfach eine Tatsache, dass sie zu diesem Zeitpunkt der schwächere Teil war. Der dann auch eben noch den Mann mit zu Fall gebracht hat, obwohl er natürlich hätte Nein sagen können. Aber es ändert nichts daran, die Frau reichte Adam die Frucht und dann wissen wir, was passiert ist. Ist die Frau aufgrund dieser Tatsache nun weniger wert als der Mann? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist ganz klar heute auch rausgekommen. Aber Gott noch einmal hat die Positionen, die Aufgaben und Verantwortungsbereiche beider Geschlechter sorgfältig und klar geordnet. Und jedes Mal, wenn diese göttliche Ordnung von den Menschen übergangen und missachtet wird, kommt es zu Konflikten und teils zu schwerwiegenden menschlichen Auseinandersetzungen mit traurigen Konsequenzen. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns in dem Bereich bleiben, den Gott uns verordnet hat. Und dann sind wir auf einem segensreichen Weg. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir loben dich, Herr, und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus, und danken dir von Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du der Schöpfer bist, der uns, die Krönung seiner Schöpfung, geschaffen hat als Menschen, als Mann und als Frau. Und danke, Herr, dass du die Bereiche und Aufgabenbereiche sehr genau und sensibel in deiner Allmacht und Allwissenheit gegeben und geordnet hast. Herr, und wir bitten dich von Herzen um Vergebung, wo wir immer wieder, schwach im Fleisch, diese von dir gegebenen Positionen und Aufgabenbereiche verlassen und uns auf das Gebiet des anderen begeben. Herr, wir müssen immer wieder dann erkennen, dann kommt es zu schwerwiegenden Komplikationen, dann kommt es zu Dingen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und deswegen bitten wir von Herzen, Herr, hilf uns zu erkennen, als was du uns geschaffen hast und in welcher Position wir uns deswegen auch bewegen. Hilf uns, Herr, durch den Heiligen Geist, dass wir das immer besser und klarer erkennen und dass wir dankbar sind für das, als was du uns geschaffen hast. Und dass wir das für dich zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, aber auch zum Segen für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Geschwister in Christus mit ganzer Hingabe einsetzen, Herr. Danke, Herr Jesus, dass wir dich darum bitten und dir das sagen durften. Wir loben dich noch einmal, Herr, und preisen dich und beten dich dafür an. Herr Jesus Christus, Amen.